Und alles, was wir ins Bewusstsein holen, das mag wehtun.
Ja.
Das mag unangenehm sein. Das mag, weiß der Teufel, was es macht. Aber wenn es im Bewusstsein ist, also wenn ich weiß, was passiert, bin ich immer auf der besseren Seite, weil dann kann ich es angehen, dann kann ich es verändern.
Durchbruch Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Deine Moderatoren sind Tanja Remensberger und Lars Komans. Deine sichere psychedelische Reise. Wissen, Erfahrung, viel Spaß.
Ja, hallo und herzlich willkommen zurück. Wir haben heute einen neuen Gast und freuen uns auf seine Geschichte. Heute ist der liebe Frank Schmiedel bei uns. Und lieber Frank, schön, dass du da bist. Und gerne darfst du dich vorstellen.
Ja, bedanke mich erstmal ganz herzlich, dass ich da sein darf. Mein Name ist Frank Schmiedel, ich bin 63 Jahre, Vater von 4 Söhnen und wenn alles gut geht, schon seit einem Monat sozusagen Rentner. Das weiß ich aber noch nicht, weil ich habe noch keinen Bescheid, aber ich habe noch vor, ein paar Jährchen zu arbeiten. Habe jetzt einfach mal die Rente beantragt, weil ich schon 48 Jahre eingezahlt habe. Ich denke, es ist jetzt an der Zeit.
Ja, da ist es an der Zeit, an was anderes zu denken vielleicht.
Dann genau, ich möchte jetzt nur noch das machen, auf was ich Bock habe sozusagen.
Ja, sehr gut. Frank, und du hattest Bock auf eine psychedelische Reise oder wie ist es dazu gekommen?
Ja, also muss mal kurz dazu sagen, ich kenne Michael schon ein bisschen länger. Wir haben vor 2 Jahren, habe ich bei ihm ein Seminar Rhetorik 1 auf Mallorca gebucht gehabt und wir waren immer in Kontakt und was ich damals noch gar nicht wusste, dass ich seit wahrscheinlich über 3 Jahren an der Depression litt und die durch den Ausgelöst, sag ich mal, durch das Schreiben eines Buches meiner Kindheit, die Erinnerungen halt so aufzuarbeiten, dann wurde das immer schlechter. Das habe ich auch gemerkt. Ich habe dann aufgehört, das Buch weiterzuschreiben. Mhm. Dann ist mein Vater gestorben. Im Anschluss an seinen Tod gab es eine sehr unangenehme Auseinandersetzung um die Erbschaft. Ja. Mhm. Und ja, dann wurde das immer schlimmer. Und irgendwann wurde ich von meiner Partnerin oder Ex-Partnerin und ihrer Tochter darauf hingewiesen, dass ich immer merkwürdiger werde. Ja, ich habe das natürlich irgendwo auch gemerkt, aber ich konnte es gar nicht zuordnen. Ja. Bin dann ins Neurozentrum gefahren, habe mich untersuchen lassen mit der Diagnose Depression. Die kannten mich schon, weil ich schon seit Jahrzehnten unter ADS, nicht leide, kann man nicht sagen, aber ich habe halt ADS. Ja. Und das macht sich ab und zu unangenehm bemerkbar. Und deswegen war ich da, um mir nochmal Ritalin verschreiben zu lassen, weil ich bei manchen Tätigkeiten einfach besser fokussiert bin. Ja, also ich bin auch jetzt unter einer Substanz sozusagen mit Ritalin, ja, weil ich mich da besser fokussieren kann. Und das ist ein recht angenehmes Gefühl. Also zumindest, wenn man halt weiß, wie es ohne Ritalin ist. Ja, und dann, wie gesagt, weil das auffällig wurde, der Michael hat das Wort mal benutzt, deswegen nehme ich es auch, weil es gut passt. Man stellte da bei mir so Mikroaggressionen fest, ja. Die ich auch irgendwie nicht unter Kontrolle bekam. Und dann war ich mit dieser Diagnose dann erstmal relativ alleine, was mich schockiert hat, weil weder ein Telefon von der Kassenärztlichen Vereinigung noch die Krankenkasse selbst wollten und konnten mir da so richtig weiterhelfen. Ich war dann hier auf dem Gesundheitsamt. Da war man sehr froh, dass ich darüber berichtet habe, dass ich darüber nachdenke, eine Selbsthilfegruppe zu gründen, weil sowas hatten sie hier noch nicht. Ja, und also ganz merkwürdig. Und dann habe ich einen Termin gekriegt. Das war auch nochmal eine ganz spannende Geschichte bei einem Psychiater, der mich dann therapieren sollte. Als ich da reinkam, war sein erster Satz, glaube ich, den er gesagt hat, nachdem er guten Tag gesagt hat: Na, Sie brauchen ja erstmal eine Magenverkleinerung. Wow. Und ich wüsste auch schon jemand, der das macht. Ich war dann so verdattert und so geschockt, dass ich nicht gefragt habe, was er denn verdient, wenn er mir diese Magenverkleinerung verkauft. Also ich bin dann da nicht mehr hingegangen und eigentlich weiß ich nicht, sollte man sowas eigentlich zur Anzeige bringen, gell? Weil das ist schon eine Art und Weise mit Patienten in Not umzugehen, die ich
nicht besonders empathisch.
Das schon mal überhaupt nicht. Nee. Nein, aber das ist einfach unverschämt. Ja, also zumal ich ja weiß, woher meine Körperfülle kommt, ne? Weil die kommt nämlich von hier oben. Die kommt nicht vom Essen alleine, sondern das Essen ist ja auch induziert durch irgendwelche Sachen, die halt mangeln. Ja. Ja. Und also das fand ich schon eine ganz spezielle Erfahrung.
Ja, emotionales Essen zum Beispiel, ne?
Und um das Long Story Short zu machen, ich habe dann irgendwann mit dem Michael gesprochen, habe ihm erzählt, dass ich unter Depression leide und er sagt, da hätte ich was. zu dem Thema hätte ich was anzubieten. Guck dir mal die Dokumentation von diesem Arzt da an auf Netflix. Was da denn auf welchem, bitte?
Auf Netflix, ne?
Ja, genau, auf Netflix, genau. Habe ich dann gemacht und dann dachte ich ja, okay, das klingt irgendwie nach einem Plan, ja? Ja, und dann haben wir einfach irgendwann einen Termin gemacht und dann war ich in Köln. Also erst kam natürlich das Coaching, was natürlich da vorgeschaltet ist und die Anamnese, ja, ja. Das fand ich auch, hat mich von vornherein überzeugt, dass es halt nicht irgendwie so ein ESO-Mist ist, den ich auch schon kennengelernt habe von irgendwelchen Leuten, wo ich keinen Bock drauf habe, ja. Sondern das ist halt wirklich, ja, auf einem Fundament wissenschaftliche Ergebnisse beruht und ja, damit auch für mich die Sicherheit bietet, dass es halt gut ist. Ja.
Was hast du denn 48 Jahre lang gemacht beruflich, dass du dann irgendwann bei Michael und dem Rhetorikseminar gelandet bist?
Ja, das ist auch, du lieber Gott, ja, das ist, also gut, fangen wir mal mit dem Beruflichen an. Okay. Ich bin mit 14 Jahren aus der Hauptschule mit einem Hauptschulabschluss rausgegangen und habe erstmal eine Ausbildung gemacht als Elektroanlageinstallateur. Habe danach Berufsaufbauschule gemacht und nach verschiedenen Anstellungsverhältnissen als Elektriker, davon 3,5 Jahre als Ausbilder in der Ausbildungswerkstatt für Jugendliche mit schlechten Ausbildungschancen, habe ich dann gedacht, naja, wenn ich jetzt schon 3,5 Jahre als Meister sozusagen gearbeitet habe, dann mache ich jetzt auch die Meisterprüfung. Das habe ich dann getan. Ja, und mit der Meisterprüfung bin ich dann so in ein völlig anderes Level irgendwie gekommen. Ja, das heißt, ich hatte dann Chancen, in Bereichen zu arbeiten, die mir vorher noch verschlossen waren und war dann, ja, jetzt insgesamt seit 1990 im Wesentlichen in der Automatisierungstechnik und habe dort, bin jetzt mittlerweile sogar Dozent für Automatisierungstechnik, bringe also anderen Menschen bei, wie man Maschinen programmiert, dass sie halt irgendeinen Ablauf zur Produktion von Fahrzeugen oder zur Qualitätssicherung oder was auch immer halt machen.
Genau. Wie ging es dann weiter nach deiner Anamnese? Was hat die für dich gebracht und die ganzen Coachings, die vor dem Trip passiert sind?
Also die Anamnese hat vor allen Dingen erstmal gebracht, dass es halt ein Go gab, dass ich das überhaupt machen kann. Das war mir ja ganz wichtig.
Gesundheitlichen Vorgeschichte.
Genau, ja, also dass es halt sichergestellt ist, dass es da keine Probleme gibt. Und und die Coachings haben natürlich schon ganz klare Hinweise gegeben, wo so der Hase im Pfeffer liegt, sag ich mal, ja. Also wo es einfach Probleme gibt, wo die Ausschläge halt groß sind, wo sie klein sind. Und aus heutiger Sicht würde ich sagen, war dort schon sehr ersichtlich, dass ich sehr stark so in diesem ganzen Opfertal gefangen bin. Und das ist heute glaube ich, das Wichtigste, was sich für mich sichtlich auch verändert hat. Ja. Ich meine, ich kenne das natürlich alles. Ich habe nämlich zwischendrin parallel zu dieser Tätigkeit, ich habe Therapie gemacht, 5 Jahre lang. Ja. 3 Jahre Gesprächstherapie, parallel dazu dann insgesamt 5 Jahre Familienaufstellung in der Gruppe, einmal im Monat 4 Stunden. Das war extrem hilfreich. Das heißt, ich hatte durchaus schon die Möglichkeit, viele Sachen aufzuarbeiten und viele Sachen zu lösen. Aber so ganz unten drunter war eben noch sowas, das war eben noch nicht gelöst. Ja. Und das ist da hochgeploppt. Und ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, das zu kommunizieren. Der wesentlichste Punkt, und das kennen ja alle Therapeuten, die halt mit seelischen Leiden zu tun haben, ist das Thema Leidensgewinn. Ja? Oder Krankheitsgewinn wird es auch genannt. Was viele gar nicht so auf dem Bildschirm haben, aber das ist so extrem bei mir ausgebildet gewesen. Ja.
Wie hat sich das denn bei dir geäußert?
das habe ich halt im Nachhinein erst verstanden, weil die Tatsache, dass ich in diese Depression immer tiefer reingegangen bin, hatte damit zu tun, dass meine heutige Ex-Partnerin das erste Mal massiv auf mich reagiert hat und mich wahrgenommen hat, weil sie da sehr empathisch ist und aus ihrer eigenen Geschichte halt irgendwie dann automatisch den Leuten hilft. Und das habe ich hatte ich vorher aus meiner Wahrnehmung, ne? Ich will da nichts von mir wegschieben. Das ist meine Wahrnehmung gewesen, ne? Ich hatte dann dort das erste Mal das Gefühl, dass ich wirklich wahrgenommen werde mit diesem Leiden, was ich habe.
Ja.
Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass, ja, ich denke, das ist auch so eine, wahrscheinlich so eine Form von Co-Abhängigkeit, ne? Dass ich mich da hab reinfallen lassen. Weil das sehr angenehm war.
Ja.
Also ein Stück weit habe ich mir die Krankheit also selbst dadurch gemacht, dass ich in diesem Leidensgewinn geblieben bin.
Ja.
Wie gesagt, unten drunter sind dann natürlich immer irgendwelche Traumata, die noch nicht ganz aufgelöst sind oder was auch immer, keine Frage. Aber man hat auch ein Stück weit eine Entscheidung, zu sagen, okay, ich bleib da jetzt drin oder ich gehe da jetzt raus. Ja.
Ja.
Zweifelsohne hat nicht jeder die Entscheidungsfreiheit zu sagen, okay, ich mache jetzt ein Durchbruchscoaching. Ja. Weil es vielleicht auch nicht jeder bezahlen kann, aber egal, was man tut, versuchen aus dieser Opferrolle rauszukommen. Das ist entscheidend.
Ja. Ja? Das muss man einem erstmal bewusst sein, weil genau wie du das sagst, es hat ja auch einen positiven Effekt für dich gehabt, absolut, diese Krankheit zu behalten. Also das war ja quasi, ja, also dieses Hilfe zu bekommen, vielleicht gesehen zu werden. Es hat sich, hatte ja irgendeine positive Absicht, die dahinter steckt. Also irgendeine Lustgewinn oder irgendwas hast du ja dadurch.
Also das bezieht sich auf alle. Das bezieht sich auf mein ganzes Umfeld. Die haben alle plötzlich mehr Rücksicht auf mich genommen. Ja.
Das fühlt sich im
ersten Moment. Was ja auf der einen Seite natürlich auch ganz toll ist.
Ja. Ja. Genau.
Weil das ist ja das, was man auch erwartet, dass Menschen halt eine gewisse Art von Empathie haben und dann an deiner Seite sind, wenn sowas ist. Ja.
Schade nur, dass es dann so ist, wenn es mit einer Krankheit verbunden wird, ne?
Ja.
Oder mit was, nee, also, ne, so dass man irgendwelche Wehwehchen oder irgendwas haben muss, damit man Aufmerksamkeit bekommt. Das ist
ganz genau.
Ja, genau.
Ja. Exakt. Und ja, und das ist auch das Tückische dabei, sag ich mal, ne? Weil viele Menschen, gerade wenn sie halt empathisch sind, gerade die Leute in Sozialberufen oder in pflegerischen Berufen und so weiter, die sind natürlich auch anfällig dafür, ja, weil sie ja, na klar, sie wollen natürlich helfen, aber oftmals ist es eben gar keine Hilfe, wenn man demjenigen nicht sagt, hier pass mal auf, du bist derjenige, der was tun muss, Und außenrum kann überhaupt keiner was für dich tun.
Ja, da ja? haben beide was von, ne? Also
natürlich.
Ja, der eine denkt, der ist der Retter, ne? So, also der kann dich retten. Also da sind wir in dieser Opfer-Täter-Opfer-Retter-Dynamik, ne? Es gibt
ja, ja.
verschiedene Dynamiken.
Genau, absolut.
Jeder hat seine Rolle.
Ja, klar. Und das muss ich natürlich aus der heutigen Sicht auch sagen. Also ich bin jetzt, hab 4 Kinder von 3 Frauen, war 2-mal verheiratet, bin 2-mal geschieden. Das hatte natürlich immer was mit mir zu tun, ja.
Ja.
Und nach der 2. Scheidung bin ich auch das 1. Mal dann zur Therapie gegangen, weil ich gedacht habe, naja, es kann ja nicht immer nur an den anderen liegen, ja. Es könnte ja durchaus sein, dass auch noch irgendwas von mir da ist, was dazu beiträgt. Da habe ich schon große Schritte gemacht, aber wie gesagt, trotzdem merkt man das dann auch selbst oder vielleicht gerade, wenn man da ein Stück weit so eine Ausbildung hat oder Wissen hat, hat man da oftmals halt einen weißen Fleck, kriegt man gar nicht mit, ne, weil man das natürlich bei anderen Leuten sofort sieht. Das ist überhaupt kein Thema, ne? Und dann versuchst du das aber von dir selbst halt fernzuhalten, aber das ist nicht gut, ja.
Hattest du während dieser Phase, wo du auch schon in Therapie warst, vielleicht eine Vorahnung davon, was da die Ursache gewesen sein könnte für?
Für die Traumata? Ja, natürlich. Also das weiß ich relativ genau, wobei ich eine Sache natürlich nicht beweisen kann, aber es ist alles in allem nach dem Ganzen, was ich schon gemacht habe, greifbar. Es gab einmal einen sexuellen Missbrauch durch meine Mutter im 3. bis 6. Lebensjahr. Wobei, ich will das jetzt gar nicht so hochblasen. Wie gesagt, ich kann es erstens nicht beweisen. Und man stellt sich da oftmals halt was Falsches drunter vor, weil sexueller Missbrauch muss nicht zwingend irgendwas mit Vergewaltigung zu tun haben, sondern das kann halt eine wiederholte, unangenehme Berührung sein, die halt eigentlich nicht dahin gehört, sagen wir mal so, ja. Also das muss gar nicht so ein Riesending sein, wie es oft gesehen wird, aber das kann halt trotzdem ein Traumata auslösen, ja. Und das glaubt man nicht, aber es ist halt so, weil der Körper dazu neigt, oder das ist einfach die Physik des Körpers oder die Chemie des Körpers, dass er diese Traumata kapselt, ja, wie so eine Zwiebel, da ist jetzt irgendwie innen drin halt ein Kern, und dann legt er immer weiter da irgendwas außen rum und du kommst halt nicht mehr dran. Ja, aber es wirkt. Es wirkt im Unterbewusstsein. Es belastet dich. Es führt zu irgendwelchen Dingen, die du dir hinterher gar nicht erklären kannst, weil das dein Bewusstsein das gar nicht will. Ja, aber es passiert halt trotzdem. Ja, und dann, also neben dieser Geschichte kam dazu, dass ich massiven körperliche Züchtigungen durch beide Elternteile erlebt habe und ich sage jetzt mal einen emotionalen Missbrauch durch meine Mutter bis zu ihrem Tode. Also sie hat immer versucht, uns emotional zu erpressen, sowohl mich als auch meine Schwester als auch meinen Vater. Ja, und das alles in allem, sage ich jetzt mal, bin ich echt froh, dass ich es überlebt habe.
Ja,
ja.
Das macht natürlich was mit einem. Das ist ganz klar.
Und also, ich sag mal, für das, was da so alles war, glaube ich, bin ich verdammt gesund. Also bei dieser Geschichte mit irgendwelchen Missbrauchsgeschichten, mit irgendwelchen, was weiß ich, wenn Kinder geprügelt werden oder auch seelischen Missbrauch, gibt es einen Punkt, der ganz entscheidend ist, dass man, so habe ich es erlebt, dass man für sich eine Befreiung findet, wenn man vergibt, ja, wenn man den Leuten, wenn man den Tätern, sage ich jetzt wirklich mal, weil man ist als Kind Opfer, wenn man diesen Tätern vergibt, weil man in der Gefahr ist, sich selbst eine Mitschuld zu geben für das, was einem angetan wurde. Und die hat man nicht. Man hat keine Mitschuld. Ja? Man hat keine Mitverantwortung. Mein Vater hat kurz, ein halbes Jahr vor seinem Tod, nochmal versucht, mir die Schuld zu geben für das, was er damals getan hat. Und mit allen möglichen Sachen. Und dann habe ich gesagt, stopp. Ich habe dir das alles vergeben. Das ist in Ordnung. Ich habe es nicht vergessen, aber ich habe alles vergeben. Und du wirst mir die Verantwortung jetzt nicht geben für das, was du vor 60 Jahren getan hast. Never, ever. Nein. Das nehme ich nicht an. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Mhm. Ja. Also ich glaube, das ist ja für die seelische Gesundheit ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Weil man das einfach für sich abgrenzt. Was ist bei mir? Was ist bei den anderen? Ja.
Ja. Schön, dass du hier bist und mit uns drüber sprichst, Frank.
Ja. Vielen Dank. Ja, das ist mir deswegen ein Anliegen, weil ich ja weiß, da draußen laufen ja Millionen von Leuten rum, die mit dem gleichen Zeug zu kämpfen haben, ja, die gleiche Kindheit gehabt haben, und das möchte ich vielleicht an der Stelle auch loswerden. Es geht gar nicht darum, irgendwie so einen Wettlauf zu machen, wer hat da jetzt die schlimmere Kindheit gehabt oder sowas. Ja. Was wir uns klar machen müssen, dass gerade durch diesen Zweiten Weltkrieg in Deutschland im Prinzip keine Familie ohne irgendwelche Traumata sein kann, weil die Familien entweder als Opfer oder als Täter irgendwie da drin verstrickt sind. Mhm. Ja. Und so gesehen ist es fast schon ein Wunder, dass so wenig Leute mit Depressionen rumlaufen, obwohl es eine unglaubliche Zahl ist. Mhm. Ja. Aber das ist halt so der Hintergrund, den ich sehe. Und da gilt es für mich anzupacken und was dran zu verändern.
Ja. Ja, danke dir. Das ist sehr mutig und bringt wahrscheinlich sehr, sehr vielen Menschen jetzt ja auch eher eine andere Perspektive und vielleicht werden die auch mutig genug, für sich einzustehen und ihre Geschichte zu teilen.
Weil das wäre gut, weil ich denke, allein das darüber reden, auch mit Freunden oder was auch immer, das ist schon eine extreme Entlastung.
Ja, es ist eine emotionale Verarbeitung schon alleine, wenn du darüber sprichst. Ne? Also du verarbeitest schon dadurch das. Und ja, jetzt bin ich ja tatsächlich neugierig, weil du hast gesagt, du warst dann in Köln. Möchtest du uns da in diese sogenannte Reise ein bisschen näher mit reinnehmen?
Ja, die war aus mehreren Perspektiven betrachtet sehr intensiv. Ja, der Michael, wenn er es hört, wird sich wahrscheinlich jetzt nochmal kaputt lachen, weil ich glaube, der hat, auch wenn er wirklich harte Arbeit geleistet hat, dafür danke ich ihm hier an der Stelle nochmal und auch Tripsetterin. Egal. Also beiden nochmal ganz großen Dank für diesen Job, den sie gemacht haben. Also es war schon deswegen schwierig, weil ich am Anfang eben mit der normalen Dosis, die ich halt nehmen kann, nichts gespürt habe. Also der Körper hatte so eine, unten drunter da so eine Abwehrhaltung, dass er den Trip fast nicht zugelassen hat. Ja. Und also ich habe sogar so hier die Hand irgendwie hingehalten. Und normalerweise siehst du dann irgendwie schon außenrum so irgendwelche Spuren, ne? Die habe ich dann später auch gesehen, aber da war so gar nichts. Und dann habe ich halt noch ein bisschen mehr genommen. Und dann war der Trip dann auch da. Und dann bin ich auch geflogen. Das war wunderschön. Ja, also Leute, die nicht an Gott glauben, jetzt bitte weghören, aber. Ich glaube, dass ich in diesem Moment irgendwann mal Gott gesehen habe. Ja. Da läuft es mir jetzt eiskalt überall runter, weil ich das gar nicht in Worte fassen kann, wie wahnsinnig das war. Mhm. Ja. Und das war wunderschön. Und irgendwann kam dann der Punkt. Also ich habe immer wieder versucht, dieses Gefühl zu genießen, aber der Konsequenz sozusagen auszuweichen. Mhm. Ja. Also ich war dann in meinem Opfertal auch noch beim Fliegen und so, das war alles wunderschön. Und ich denke, Michael hat das gemerkt und hat dann eine Meditation mit mir gemacht. Mhm. Und die hat er natürlich auch aufgezeichnet. Ich habe jetzt mittlerweile diese Meditation so zurechtgeschnitten, dass alles, was ich da während der Meditation gesagt habe, als Abwehrgründe, um in diesem Opfertal da bleiben zu dürfen, habe ich alles rausgeschmissen, ja, weil ich Angst habe, dass sich das bei mir irgendwo nochmal manifestiert, ja. Das ist unglaublich. Das ist unfassbar, ja. Ich habe also wirklich bis zum letzten Moment dagegen gekämpft, da rauszugehen. Und als ich da durch war, also das waren dann wirklich bedrohliche Bilder, ne? Das kannst du, weiß ich, wie soll ich das nennen? Es war wirklich so, ja, Gewitterwolken und also es wurde immer dunkler und ja. Und als ich da durch war, obwohl ich die ganze Zeit halt durch meinen Garten gegangen bin mit schönen Blumen und sonst was, da konnte ich nur noch losholen. Ja, also das war so eine Befreiung in diesem Moment, weil, ja, gut, ich habe, wenn man es genau nimmt, fast 60 Jahre da drin gelebt und das festgehalten, ne? Ja. Und das jetzt loszulassen, das war schwieriger als meinen Vater und meine Mutter gehen zu lassen. Ja? Ja. Also irre, aber befreiend ohne Ende. Also das wünsche ich jedem, der so ein Problem hat, dass er das erlebt, ja, dass er darüber wegkommt und
weil das
wirklich auch sowas wie also ich habe dann auch wirklich sowas wie Heilung gefühlt, ja, in dem Moment.
Ja.
Wow. Es war sehr befreiend.
Ich würde gern noch ein Stück zurückgehen, wie der Tag für dich angefangen hat, an dem du diesen Trip gemacht hast. Also, wo hat das genau stattgefunden?
Ja, wir waren in Savoy, heißt es, glaube ich, ne? In Köln, ja.
Okay.
In dem Hotel. Und ich kam da hin und die haben mich in Empfang genommen, ja. Und dann sind wir halt da hoch in das Zimmer von Michael gegangen. Riesengroß, viel Platz, also wirklich auch angenehm, ja, mit einer eigenen Couch für mich und zu trinken und zu essen und also wirklich super, ja, wunderbare Atmosphäre, so wie man sich das wünscht. Und dann haben wir Gespräche geführt und auch gefilmt, das, was jetzt dann passiert, dass ich das freiwillig und aus freiem Willen und bei hoffentlich doch völliger geistiger Kraft, ja, halt mache, ohne dass mich da irgendjemand beeinflusst oder manipuliert hat. Und dann habe ich den ersten Trip geschmissen. Ja, dann ging es halt los.
Ja. Wie hast du dich insgesamt gefühlt? Also vom Setting her? Wie war das für dich?
Also absolut gewertschätzt, aufgehoben, rundum einfach optimal betreut, ja, kann ich nur sagen. Ja, zu jedem Zeitpunkt.
Ja, ja, das ist so wichtig, dass wir, na, dass wir uns wohlfühlen oder dass du dich wohlfühlst, Sicherheit verspürst, Vertrauen verspürst und dann dich quasi dem hingeben kannst und dich fallen lassen kannst, weil das ist,
wie du schon
gerade gesagt hast, in irgendwelchen anderen Settings, vielleicht ESO-Settings, würdest du nicht loslassen können. So.
Genau. Nee, also das war super, ja, auch alleine schon eben das Gefühl zu haben, da sind zwei Leute, die wissen, von was sie reden, sie wissen, was sie tun, ja, und die sind auch in der Lage, jederzeit zu intervenieren, wenn halt irgendwas passiert, was ja immer sein kann. Ich kenne das auch von der Aufstellungsarbeit, ja. Also selbst wenn du eine Familienaufstellung machst, kann es dir passieren, dass irgendeiner plötzlich wegkippt. Ja, warum auch immer. Ohne dass du das vorher sehen kannst. Und dann ist es einfach wichtig, dass du einen Mensch dabei hast, der weiß, was in dieser Situation speziell halt zu tun ist. Das Gefühl hatte ich zu jedem Zeitpunkt. Absolut.
Ja.
Total wertvoll. Dafür sind die Tripsitter da.
Ja, ja. Also ich kann das wirklich auch nur nochmal empfehlen, ja. Mhm. Da nicht irgendwie loszulaufen und also schon gar nicht irgendwie alleine irgendwie so solche Substanzen zu schlucken, ohne dass man weiß, was mit einem selbst los ist, ja, und was diese Substanz halt macht. Da würde ich, also ich habe da natürlich höchsten Respekt davor gehabt. Ne?
Ja.
Also ich habe auch in der Jugend schon, was weiß ich, ich habe halt gekifft und weiß der Teufel irgendwas ausprobiert, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ich überhaupt keine Ahnung davon habe, wie Drogen, oder das ist ja keine Droge, auch wichtig zu wissen, ja, wie halt Substanzen wirken. Ja. Das weiß ich sehr wohl, aber genau deswegen habe ich halt auch großen Respekt davor. Ne?
Ja.
Weil ich weiß noch, wir haben irgendwann mal gekifft und haben dann die Vögel geguckt von Hitchcock. Ja.
Okay.
Und also ich glaube, mit anderen Substanzen würde man das einen Horrortrip nennen, ja, was ich danach hatte. Ich bin dann anderthalb Stunden durch die Stadt gelaufen, um das Gefühl wieder loszuwerden, ja, weil das irgendwie sowas von unangenehm war. Also
ja. Ja, man kann auf jeden Fall vieles falsch machen, sagen wir mal so. Und da sollte man das auch
definitiv. Definitiv. Ja.
Ja.
Ja, genau. Dann lieber das ruhige Hotelzimmer.
Absolut. Hundertprozentig. Ja.
Ja. Ja, es gehört ja viel, viel mehr dazu, was du ja gerade gesagt hast. Ne? Es war die Anamnese dabei, es waren die Coachings dabei. Das ist ja schon für das Nervensystem oder für unser System, das gibt ja schon extrem viel Vertrauen und Sicherheit und die Beziehung wird aufgebaut. Und das ist ja nicht umsonst, das Durchbruch-Coaching hat ja ein Konzept. Es wurde nicht umsonst konzipiert, sowas Wertvolles zu erschaffen, ja.
Ja. Ja, und das ist halt das, was ich auch erlebt habe, ja. Das, was als Konzept dahinter steht, was ich vorher ja auch schon im Gespräch mit Michael besprochen hatte, ja. Und auch so, ich sag jetzt mal, die Qualitätssicherung, dass das halt nicht nur irgendwo auf dem Papier steht oder erzählt wird, sondern dass das wirklich gelebt wird und umgesetzt wird. Also.
Ja. Voll schön. Ja, und deswegen konntest du auch ein Stückchenweise quasi Heilung für dich, wie du gerade selber gesagt hast, in Anführungszeichen Heilung verspüren oder in dem Moment erfahren. Möchtest du?
Ja, wobei natürlich das im Prinzip eigentlich erst der Anfang des Prozesses ist, gell?
Genau. Da würde ich jetzt einfach da weitergehen. Also, wenn du noch was dazu, also noch mehr erzählen möchtest oder du sagst, okay, das war für mich der Kern und dann, wie ging's weiter? Und gleichzeitig, wenn du noch mehr Erkenntnisse von dieser Reise mit uns teilen möchtest, also in der Reise selbst, kannst du ja vielleicht nochmal erwähnen.
Ja, weil es hat sich natürlich seitdem so extrem viel verändert.
Ja.
Ne? Also das war auch schon sichtbar, weil wir haben ja natürlich eine Nachbereitung gemacht, ja, sowohl mit narrativem Coaching als auch mit dem N-Ocean nochmal, glaube ich.
Mhm.
Ja. Und da war das schon klar sichtbar, dass es halt eine Veränderung gab anhand der Fragen, die ich halt beantwortet habe, war das schon zu erkennen. Mhm. Ja, die Waves waren deutlich verändert und das heißt, ich habe eine deutlich verbesserte Wahrnehmung. Ich bin aber immer noch ein Stück weit dominant. und muss halt jetzt auch die gewonnene Empathie da noch besser schulen, ne? Also, das weiß man natürlich auch nicht, ob's positiv oder negativ ist. Für mich natürlich jetzt erstmal schon negativ. Es kam halt zur Trennung von meiner Partnerin, ja. Weil mir einfach ganz viele Sachen bewusst wurden. Und wir da jetzt erstmal, also ich habe es jetzt so empfunden, dass jetzt, wo ich auf dem Weg bin, irgendwie in die Selbstverantwortung zu kommen, all das aufzuholen, was im Prinzip die ganze Zeit gefehlt hat, so ein Stück weit die Unterstützung verloren gegangen ist, ja, wo ich so dachte, komisch. Als ich Opfer war, war die Unterstützung da. Jetzt, wo ich aufhöre, Opfer zu sein, verschwindet die Unterstützung. Das ist irgendwie egal. Das will ich jetzt auch nicht weiter thematisieren. Aber also wie gesagt, da hat sich was verändert. Wir haben gemeinsam in 2023 einen Verein gegründet für seelische Gesundheit durch Kunst und Kultur. Den Verein werden wir insofern jetzt auflösen, als diese Vereinsstrukturen jetzt wegfallen. Also wir haben jetzt alles so weit, ja, dass wir sogar eingetragen werden würden. Wir sind schon lange als gemeinnützig anerkannt. Und trotzdem habe ich für mich das Gefühl bekommen, ich mache etwas aus den falschen Motiven. Also ich habe das Ganze angefangen, so ein bisschen, um mir ein Denkmal zu bauen, ja, um am Ende meines Lebens irgendwas zu haben, wo ich halt zeigen kann, guck mal, das habe ich gemacht. Das brauche ich gar nicht. Brauche kein Denkmal. Ich habe dieses Jahr ein Album veröffentlicht mit eigenen Titeln, die ich in den letzten 20 Jahren geschrieben habe. Ich habe 4 Kinder, also mehr Denkmal braucht man wirklich nicht. Ja, wenn man das überhaupt braucht. Also also ich glaube, ich habe die richtige Arbeit angefangen, aber unter den falschen Motiven. Das ist mir jetzt klar geworden. Und ich will diese Arbeit auch weitermachen, aber einfach anders aufgestellt. Ja, also das war eh schon klar. Wir haben auch eine Akademie, wo wir Langzeitarbeitslosen helfen wollen, eben gerade aus diesem Opfertal da rauszukommen und so weiter. Das heißt also, für andere habe ich das vorher schon gewusst, dass die da drin sind. Ja, habe ich es auch für mich erkannt und geändert. Und ja, das wäre mir immer noch ein Anliegen, andere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie die Möglichkeit bekommen. Denn ich habe als Dozent zum Beispiel einen Teilnehmer gehabt, der hat eine Ausbildung oder eine Umschulung gehabt, ja, vom Arbeitsamt finanziert, und da mittendrin ist, oder vor dieser Ausbildung ist sein Sohn tödlich verunglückt. Was natürlich ein Riesenschock für ihn war. Und dann kam plötzlich während dieser Ausbildung die ganzen Rechnungen von der Beerdigung und so weiter. Und dann musste der die Ausbildung abbrechen. Und das fand ich so dramatisch, weil, denke ich, jetzt hat dieser Mensch eine Chance, irgendwie sein Leben neu zu organisieren. Und dann haut ihm halt so ein Trauma die Füße weg. Ja. Ja. Und von daher ist es mir immer noch ein Anliegen, Menschen dabei zu unterstützen, da rauszukommen. Aber nicht, um für mich irgendwas Tolles zu machen und irgendjemand Tolles zu sein, sondern halt, um den Menschen halt eine Perspektive zu bieten.
Ja, da steht ja so ein bisschen auch die Sinnhaftigkeit dahinter, weil so, wir brauchen ja alle irgendeinen Sinn, und da ist ja ein großer Sinn dahinter, ne? So was.
Der Sinn ist ja auch vorher schon da gewesen, ja. Und der Sinn ist ja auch richtig. Ja. Ja? Aber das Motiv, dass ich hinten dran hatte, dass ich selbst gar nicht erkannt habe, das ist halt falsch. Ja. Ja?
Dadurch, dass du, sag ich mal, während dem Trip diese eigene Opferrolle aufgelöst hast, ist auch das Motiv damit mitgestorben, oder?
Also dieses Motiv, sich ein Denkmal zu setzen, ist damit gestorben, ja. Ja. Auf jeden Fall.
Inwiefern bereichert dich das heute in deinem Leben?
Das bereichert mich allein dadurch, dass ich jetzt viel bewusster die Dinge angehe und eben nicht mehr irgendwas tue, was andere erwarten oder was andere gerne hätten oder irgendwas zu tun, damit andere mich gut finden oder sowas. Das war so oft für mich die Triebfeder, ja. Auch bei meiner Meisterprüfung mit Sicherheit. Also das hatte natürlich auch sehr positive Aspekte. Ja, wollen wir nicht drum herum reden. Weil natürlich habe ich mich immer irgendwie so ein Stück weit eingeschränkt gefühlt. Ich sag's mal, im 2021 hat mich auf dem Flughafen von Frankfurt jemand als Hauptschüler beschimpft. Der konnte gar nicht wissen, dass ich tatsächlich Hauptschüler war, aber allein dieses Schimpfwort, wo ich so dachte, sag mal, geht's noch? Wo leben wir denn eigentlich? Ja? Also von daher hatte ich sicherlich immer so ein bisschen auch vorher schon so Minderwertigkeitskomplexe. Ja? Bei allem, was ich trotzdem schon erreicht hatte, war da immer noch was mich so getriggert hat, du musst noch mehr tun, ja. Ne? Um irgendwie toll zu sein. Ja. Und das merke ich immer mehr, dass mir das nicht scheißegal ist, aber es ist nicht mehr wichtig. Ja. Also natürlich versuche ich mich immer noch anständig zu benehmen, ja, was auch in Ordnung ist, ja.
Fällt dir wahrscheinlich sogar noch leichter jetzt.
Es fällt mir jetzt wesentlich leichter, genau, weil ich es ja bewusster tue, genau. Ja. Und ja, aber wie gesagt, ich brauche jetzt nicht mehr die Bestätigung anderer Menschen, um zu wissen, dass ich einzigartig und ein toller Mensch bin. Genau.
Wow, ja, eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Und das ist schon wirklich eine große Veränderung, sich dessen bewusst zu sein. Weil, wie du schon sagst, vorher lief das alles unbewusst. Ne? Und dieser innere Antreiber von, ich muss mehr tun, mehr Leistung, damit ich anerkannt werde, damit ich geliebt werde, das läuft ja unbewusst in uns ab. Aber wenn wir das einmal für uns erkannt haben, oder du durch den Trip sagst, ja, ich bin ein wertvoller Mensch und muss eigentlich nichts dafür tun, beziehungsweise auch da eine Balance. Das ist ja natürlich, wenn uns was wichtig ist, dürfen wir auch was umsetzen, aber aus welchem Motiv, wie du schon sagst, ne, was steckt dahinter? Und das ist schon super, super wertvoll.
Ja, unbedingt.
Ja.
Also das möchte ich auch nicht mehr missen.
Ja.
Ja. Das ist eine Veränderung, die gibt mir so viel Lebensqualität zurück. Ja. Die ich vorher einfach nicht hatte, weil ich ständig auf die Beweihräucherung von irgendwelchen anderen Menschen angewiesen war, ja.
Ja. Ja. Schön. Gibt es denn noch etwas, was du sagst? Oh, seitdem hat sich das für mich verändert, auch im Alltag.
Das sind wahrscheinlich ganz viele Dinge, die ich auch gar nicht so wahrnehme, die vielleicht andere Menschen wahrnehmen, ja. Ja? Aber ich finde, dieser eine Punkt ist schon so, boah, so unwahrscheinlich, ja. Da muss gar nichts anderes passieren außenrum.
Ja.
Ich wollte sagen, nur, wenn du dich gut fühlst und besser fühlst seitdem, das ist eigentlich Grund genug schon.
Ja. Ja. Vor allem, es ist ja auch so, wenn wir ein Gefühl in uns haben oder das Motiv sich verändert, da verändern sich ja auch ganz viele andere Dinge, weil wir auch ganz viele andere Dinge anders tun. Also wir verhalten uns ja automatisch in vielen Situationen anders als vorher und dadurch sind ja auch verschiedene Dinge einfach anders.
Ja,
ja.
Und vielleicht auch das für die Realität dazu zu sagen, man darf nicht glauben, dass man jetzt eine Substanz nimmt und damit alle Muster irgendwie gelöscht sind, die man vorher hatte. Die musst du trotzdem noch überschreiben, das ist harte Arbeit.
Ja.
Also ich habe zum Beispiel, das Wort fällt mir jetzt nicht ein, aber so Aufschieberitis, ne? Ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Oder dass es mir halt schwerfällt, irgendwie aufzuräumen, weil ich das zum Beispiel als Kind auch gar nicht musste. Hier vielleicht an der Stelle bitte ein Hinweis an die Mütter. Ihr erzieht die Männer, die nicht aufräumen und ja.
Gib mir, ich bin Mama von einem Sohn, gib mir mal einen Tipp, was soll ich machen, damit aufräumt?
vor allen Dingen wichtig ist, lass nicht darin nach, ihn darauf zu bringen, dass er es machen muss. Ja? Ja.
Also Selbstwirksamkeit, ne? Selbstständigkeit.
Ja, also,
genau.
Ne? Es war für meine Schwester überhaupt keine Frage, dass sie den Tisch abräumen musste und dass sie halt spülen musste.
Ja.
Für mich war das nie ein Thema. Ja. Und das ist grundverkehrt.
Ja.
Das ist grundverkehrt, weil so schaffst du im Prinzip Opfer. Ja. Ja? So erziehst du Opfer, die dann später bei ihrer Frau sitzen und sagen, sauber machen, warum? Ja. Ist dein Job. Ja?
Ja.
Hat meine Mutter auch immer gemacht.
Ja. Ja, spannend. Danke beziehungsweise für den Tipp.
Ja, also wirklich, wie gesagt, es ist ja nicht, dass du irgendwas Böses willst oder so. Ja, es ist ja einfach eine ganz normale Sache, dass man das macht. Aber nochmal, das sind einfach Programme, die sind da drin, die muss man nach und nach überschreiben.
Genau.
Das ist nichts, was jetzt einfach mal so und dann ist es weg.
Ja.
Also das muss man auch sagen, ne, dass die Leute denken, naja, ich schmeiß jetzt da mal so ein Pillchen und dann ist alles in Ordnung. Ja.
Also
für die 3, 4, 5, 6 Stunden ist es alles super.
Das ist keine Zauberpille.
Ja, aber danach kommt halt doch wieder ein Stück weit eine Realität zurück, ja, mit der man halt umgehen muss.
Ja, nicht nur ein Stück weit.
Ja.
Die kommt ganz zurück. Ja. Aber man bringt auch diese Erkenntnis mit, die abgeschälte Zwiebel, du hast vorhin gesagt, das ist dann schön eingepackt.
Aber es geht nicht von alleine darum, wie Frank, du gesagt hast, erster Schritt zur Veränderung ist immer das Bewusstsein. Also wenn wir uns irgendwas bewusst werden, unsere Muster vielleicht, unsere Prägung, also irgendeine Haltung, die wir einnehmen. Also wenn uns das bewusst ist und wir ab heute aber die Möglichkeit haben zu sagen, nee, ich möchte aber nicht in das alte Muster wieder, sondern ich möchte ein neues Verhalten kultivieren. Ich möchte was verändern in meinem Leben. Das heißt, ich stehe in der Verantwortung, das ab heute umzusetzen, weil es ist in mir, mein Bewusstsein drin. Das heißt, ich kann nicht mehr zurück. So.
Ja.
Oder ich will vielleicht auch nicht mehr zurück.
Genau. Wenn ich an der Stelle was Generelles dazu noch sagen darf. Ja. Ja. Es ist für uns überhaupt keine Frage, dass wir mit einem gebrochenen Arm zu einem Arzt gehen.
Ja.
Mit einem gebrochenen Herzen machen das die meisten Menschen nicht, weil sie einfach Angst haben, vor Stigmatisierung, weißt du, gehst zum Klapsendoktor oder so ein Quatsch. Das ist schlimm, dass das in unserer, also ich weiß halt, dass es in Amerika völlig anders ist. Mhm. Also jemand, der in Gewissensgesellschaftskreisen keinen eigenen Therapeut hat, der zählt da nichts, Ist vielleicht auch übertrieben, aber ich glaube, dass wir das manifestieren müssen in unserer Gesellschaft, dass es eben was völlig Normales ist, dass man sich an der Stelle Hilfe sucht.
Genau.
Und Unterstützung sucht. Ja. Und das ist das, was ich seit dem ersten Tag Therapie weiß. Alles, was im Unterbewusstsein ist, was wir nicht ins Bewusstsein holen, schadet uns.
Ja.
Das führt zu nichts Gutem. Ja.
Genau.
Und alles, was wir ins Bewusstsein holen, das mag wehtun.
Ja.
Das mag unangenehm sein. Das mag, weiß der Teufel, was es macht. Aber wenn es im Bewusstsein ist, ist es bereits die Hälfte der Heilung. Ja? Also wenn ich weiß, was passiert, bin ich immer auf der besseren Seite, weil dann kann ich es angehen, dann kann ich es verändern.
Ja.
Genau. Die Substanz, die heilt dich nicht, sie zeigt dir nur, wo die Arbeit liegt.
Genau.
Aber die du vielleicht vorher jahrelang, jahrzehntelang nicht gesehen hast und dann kannst du...
Aber besser hätte ich es überhaupt nicht ausdrücken können, genau. Die zeigt dir, wo du arbeiten darfst, in Zukunft.
Genau.
Wo du was verändern darfst. Genau.
Ja, und dann bist du nämlich nicht wie so eine Marionette, die irgendwie gesteuert wird, sondern du nimmst das Steuer selbst in die Hand. Und da sind wir wieder bei Selbstbestimmung, Selbstwirksamkeit und das ist super, super wichtig, ne?
Ja. Ja, du wirst gelebt, ne?
Ja, also genau.
Und so lebst du halt selbst und triffst selbst die Entscheidung.
Genau.
Die habe ich an vielen Stellen natürlich auch vorher schon übernommen, ja? Aber in entscheidenden Punkten leider noch nicht. Und da wird's halt wichtig, dass ich das jetzt mache, weil ich gehe davon aus, auch mit 63 Jahren habe ich noch ein paar Jährchen zu leben. Und die möchte ich dann bewusst...
Ja, genau.
Bewusst schlecht oder gut machen.
Ja.
Es ist nie zu spät.
Ja.
Genau, das finde ich auch.
Ja, voll schön. Ja. Voll schön. Danke dir, Frank. Das ist schon.
Sehr gerne.
eine ganz, ganz tolle Reise, die du jetzt gehst für dich. Wie lange ist das her, wenn ich fragen darf?
Am 2. Oktober war das.
Okay, wir haben jetzt Ende November. Das ist jetzt ein paar Wochen her. Okay, die Reise darf weitergehen.
Ja, aber das ist vielleicht auch ganz wichtig, ja, dass sich innerhalb so kurzer Zeit so wahnsinnig viel verändert hat.
Ja.
Das zeigt ja auch, wie wirksam das Ganze ist. Ja. Weil, das muss ich auch sagen, das, was die Krankenkasse bezahlt, ist in der Regel das, was nichts nutzt. Das hat mir sogar letztens eine frühere Mitarbeiterin der Krankenkasse bestätigt. Ja, ich habe 3,5 Jahre bei einem Psychotherapeuten gesessen, der mir durchaus natürlich Kriseninterventionen gegeben hat und mir an der einen oder anderen Stelle geholfen hat. Aber das grundsätzliche Problem, das haben wir noch nicht einmal entdeckt, in den 3,5 Jahren.
Ja.
So. Und über die Familienaufstellung, habe ich Schritte gemacht, also ich sag mal, ich würde da wahrscheinlich heute noch in der Gesprächstherapie sitzen, seit 2001, also 23 Jahre, ja, und wäre noch nicht weiter. Und in der Familienaufstellung haben sich so viele Sachen gezeigt und gelöst, ja, auch eben ganz klar, wo die ganzen Traumata waren, auch wenn sie nicht alle aufgelöst wurden, dann war das eben schon mal ein wesentlicher Schritt, ja.
Ja, und ich möchte einfach insgesamt auch dazu sagen, dass auch das ist ein Weg. Also selbst, ne, ich glaube, also das ist meine Meinung, es ist auch wichtig, wenn du zum Beispiel eine Therapie bekommst, Gesprächstherapie, ich glaube, das sind so die ersten Wege, die ersten Steps, die du tust, dich ein bisschen zu verstehen. Und ich glaube, das wirkt alles miteinander. Und natürlich sagst du, ne, die Aufstellung hat viel, viel mehr geholfen oder die Substanz hat jetzt was durchbrochen. Und gleichzeitig finde ich, es ist immer so ein bisschen ganzheitlich zu betrachten, dass das natürlich auch eine Wirkung auf dich hatte, ne, so. Und wer weiß, und da bin ich der Meinung, ob das so gut funktioniert hätte, wenn du das alles vorher nicht schon gemacht hättest. So.
Zweifelsohne. Ja. Zweifelsohne. Genau. Ja. Und also ich weiß auch, dass das eben jetzt ein weiterer Schritt war, aber dass der Weg überhaupt noch nicht zu Ende ist. Keine Frage. Ja. Ich habe auf dieser ganzen Reise, die ich ja im Prinzip seit 2001 jetzt gehe, also meine erste Therapiestunde war am 11. September 2001. Ihr wisst alle, wo ihr an dem Tag wart. Ja. Total irre. Da habe ich mich aus einer toxischen Ehe da gelöst. Du kommst immer mal wieder an einem Punkt, also ein Bekannter von mir sagt immer, bei mir bleibt die Büchse der Pandora zu. Ja. Du kommst immer mal wieder an den Punkt, wo du drüber nachdenkst, wäre es vielleicht besser gewesen, genauso zu handeln und die Dose zuzulassen. Und ich kann nur sagen, nein. Ja, weil ich weiß, wenn du das überhaupt nicht angehst, dann manifestiert sich das irgendwann körperlich. Ja. Das heißt, du kriegst halt Depression, du kriegst halt in Abhängigkeit von der Depression. Das ist ja auch, ich habe mir letztens Statistiken angeguckt über unser Gesundheitssystem. Ne? Da wird halt immer gesagt, Herz-Kreislauf sind die meisten Sachen und im Rücken und so weiter. Und Depression kommt da hinterher. Nee, das glaube ich gar nicht. Weil die Depression ist die Ursache von Herz-Kreislauf-Beschwerden. Das ist die Ursache von irgendwelchen anderen Sachen. Ja. Ja? Wenn wir wirklich mal ganzheitlich den Blick darauf richten würden, würden wir merken, dass die seelische Gesundheit die Mutter aller Probleme ist. Mhm. Ja.
Und dazu kommt noch, dass gerade bei psychologischer Gesundheit die Dunkelziffer wahrscheinlich auch viel höher ist und da viel gar nicht abgebildet ist in den Studien.
Also das kannst du gar sehen. Ich habe eine, das fand ich ganz schlimm. Ich habe eine Erhebung vom Robert-Koch-Institut gesehen. Die wurde hier in Rheinland-Pfalz veröffentlicht. Was die seelische Gesundheit von Jugendlichen von 15 bis 19 Jahren, die also in der Corona-Zeit extrem nach oben geschossen sind mit seelischen Belastungen, ja, wo zum Beispiel sichtbar ist, dass bei den Mädels das langsam runtergeht, weil die Mädels alle zum Arzt gehen, und bei den Jungs geht's immer weiter nach oben, weil die nämlich eben nicht zum Arzt gehen, weil die sich keine Hilfe holen, ja, sondern denken, ja, starker Mann muss alles irgendwie selbst mit sich ausmachen. Nee, das funktioniert nicht.
Ja, das stimmt. Da ist auch die Suizidrate bei Männern viel, viel höher als bei Frauen. Absolut, weil die das, weil die sich nicht in Anführungszeichen helfen lassen. Und deswegen.
Und auch gar nicht drüber reden wollen. Ja. Ne? Da geht's ja schon los. Und reden hilft.
Ja. Reden hilft. Und wenn du da draußen jetzt irgendwie uns hörst und sagst, okay, ganz ehrlich, ich habe irgendwas, mir geht's nicht gut, und du sagst, ich habe aber keinen zu reden, und dich spricht das an, du kannst dich auch einfach bei uns melden. Und
also ich melde mich hier freiwillig auch als Ansprechpartner, ja, weil ich bin auch überall im Netz irgendwie zu finden. Man kann mich anrufen, man kann mir E-Mails schreiben, weil das ist immer noch so meine Vision. da was zu verändern. Und deswegen finde ich auch gerade euren Ansatz so unheimlich wertvoll. Ja, weil der wirklich was verändert. Und nicht wie Psychopharmaka irgendwie den Kopf zuklopft und als schlimmste Nebenwirkung Depression hat. Da kriege ich, ja, also da darf ich gar nicht drüber nachdenken. Da wird es mir richtig übel.
Ja, vielen Dank, lieber Frank.
Gerne.
Ja, lieber Frank, danke für deine Geschichte. Wie gesagt, an die Zuhörer draußen, meldet euch bei uns, bei mir, bei Tanja und bei Frank und bei Michael auch und dem ganzen Team von Coaching. Es muss ja nicht direkt um Coaching gehen, allein, dass jemand da ist, der zuhört, kann so viel bewirken.
Ja, also ich kann das nur nochmal unterstreichen und ich habe ja gesagt, der Verein wird zwar nicht weiter bestehen, aber die Akademie wird weiter bestehen und wir haben eine Zulassung nach AZAV von dem Arbeitsamt, dass wir über die Bildungsgutscheine im Prinzip Coaching anbieten können.
Ja? Wo findet man euch?
Überall im Netz und hier in Kümmtchen bei Simmern im Hunsrück. Oh. Nein, aber natürlich über das Internet. Ja? Get Club oder Get Academy, da findet ihr uns.
Okay, werden wir verlinken.
Ja.
Sehr schön, ja, das freut mich.
Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, ich danke.
Und dann, ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch nächste Woche auf eine weitere Folge vom Durchbruch Coaching Podcast.